Heute im BirdGang Powerlifting Podcast. Du bist Anfänger? Darauf solltest du achten. Maximaler oder minimaler Approach? Und wie steigst du in die Periodisierung ein?
Das ist schon geil.
Lass einfach so unglaublich, unglaublich spannend machen.
Aber es ist schon geil.
Maxi, ey. Einfach erzählen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im BirdGang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk. Mir gegenüber sitzt mein reizender Co-Host aus Berlin, Maximilian Vincent Raven Rabe. Wer heute leider nicht da ist, aufgrund einer Health Condition, liebe Kona Maus, der ist heute leider verhindert, weil wichtigen Termin gehabt. Und it's a prank! Pavel ist doch nicht da. Der kommt nächste Woche. Also entspannt euch, wir haben hier schon fleißig produziert für euch. Ja, wir sitzen heute hier zu zweit und müssen unsere niederen Meinungen über Powerlifting-Themen austauschen. Aber bevor wir das machen, wie nimmst du denn die aktuelle Schach-WM wahr?
Ich habe noch gar nicht reingeguckt heute.
Ich habe gerade mal geschaut, aber irgendwie kann es sein, dass heute kein Spiel ist.
Nee, Falk steigt auf den Trainer auf. Ich bin auch schon wieder richtig im Modus, wo ich habe den Grind wieder aufgenommen.
Sehr gut.
Und ich träume jetzt immer nachts von Schachpositionen und die flashen dann immer so zwischen. Und das ist genau, was ich brauche.
Das ist mein Opium.
Das muss ich sagen, das hypt mich gerade. Und um mal die Relevanz zu schlagen zum Powerlifting, ich finde es immer gut, wenn man, hat man ja auch schon öfter mal gesagt, dass man so ein Thema nebenbei hat. Und wenn man mal merkt, man hat keinen Bock auf Powerlifting, gibt ja immer so Phasen, wo irgendwie da so ein bisschen der Drive fehlt, kann ich immer sagen.
Fangt an, Schach zu spielen.
Ja, ja, genau. Nee, dass man auf jeden Fall sich eine zweite, eine Ablenkung einfach sucht und sicherstellt, dass man so eine Minimum Effective Dose fährt oder auch eine Effective Dose, eine Minimum oder mehr, eine mehr oder weniger Effective Dose, einfach um trotzdem besser zu werden, minimal, oder um nicht schlechter zu werden. Und dann kommt auch wieder die Phase, wo man ein bisschen Feuer hat, ne? Und das muss auch gar nicht so lange dauern. Manchmal hilft es auch einfach wirklich, den Fokus da wegzunehmen, zu sagen, ey, ich hatte früher Bock, mach jetzt mal ein bisschen weniger Accessories, vielleicht nur zwei Sätze at null oder sowas, damit man schnell durch ist. So ein bisschen Erhaltungsvolumen vielleicht für die anderen Muskeln und kurze Sessions. Und dann hat man wieder Feuer gefangen, meistens nach ein paar Wochen oder nach einem Block. Ja, und vor allen Dingen, wenn man jetzt gerade so nicht so die größte Freude aus dem Training ziehen kann, wenn man vielleicht irgendwie noch ein bisschen Wehwehchen hat. Bei mir ist es auch wieder besser. Und Kona, der ja letzte Folge noch gesagt hat, oh, ich bin auch da. Der hat ja jetzt da ein bisschen gezaubert an der Deadlift Bar. Da wollen wir mal nicht mal zu viel vorwegnehmen.
Nee, vielleicht postet er das noch. Das wäre natürlich lustig.
Deswegen dann nicht zu viel verraten. Aber dann kommen wieder gute Zeiten. Ne? Ist immer so, dass man sich dann vielleicht so ein bisschen den Fokus woanders holt, die Dopaminspritze woanders sucht und dann kommt so das Feuer wieder.
Ja, genau. Also ich habe ja noch mein Studium nebenbei. Also bin ja quasi, hat sich ja mein Fokus geschiftet von ich bin Vollzeitstudent zu ich bin Vollzeitcoach und studiere nebenbei und nicht ich coache nebenbei.
Aber von uns kann man wirklich lernen, oder? Also wir sind echt die Spaßhengste Nummer eins. So Schachspielen und Uni.
Schach- und Philosophiebücher lesen. Ich habe nämlich gerade, ich schreibe gerade eine Arbeit zu, also ich mache ganz viel Religionskritik, weil das die Dinge sind, die mich nachts wach halten. Nicht, also Schach natürlich.
Ich träume von Schachstellungen und du träumst von Jesus. Verschwende!
Lass mich in Ruhe!
Mohammed!
Ich lass dich nicht rein.
Oh nee, das dürfte man nicht erwähnen.
Nee, da gibt's Krieg. Naja, auf jeden Fall sitze ich gerade an ein bisschen Lektüre zu Walter Benjamins Kapitalismus als Religion und das.
Ja, die Phase haben wir alle.
Ja, logisch. Und da finden sich natürlich meine beiden Lieblingsthemen, nämlich Marxismus und Religionskritik zusammen. Und das ist sehr, sehr interessant, da hocke ich gerade dran, da schreibe ich gerade eine Arbeit und gebe die hoffentlich dann morgen ab. Und ja, das sind so die Sachen, die mich vom Powerlifting ablenken und mir meinen Lebenswillen rauben. Aber naja, also das sind so die Dinge. Du hast gerade von Minimal Effective Dose gesprochen und ich habe hier in unserer Liste von Themen, haben wir eigentlich eine Reihenfolge, aber ich würde sagen, die werfen wir jetzt mal über Bord und sprechen mal über Training im Minimal Approach oder Maximum Approach und würde dich da mal fragen, was so in deiner Trainingsplanung der Konsens ist. Also wie fährst du denn am besten oder am liebsten oder wie gehst du da mit deinen Trainees um? Bist du eher so, naja, wir versuchen jetzt schon von Anfang an so viel zu machen wie möglich oder wir versuchen erstmal so wenig zu machen wie nötig und schauen dann, dass wir gegebenenfalls nach oben hin anpassen. Wie setzt du denn da an?
Ganz gutes Thema, weil ich habe nach der letzten Folge Lars nochmal angeschrieben, dass er ja auch der Meinung ist, man könnte, wir haben noch eine Option vergessen, und zwar, dass man das Volumen einfach reduziert, ne? Wenn man keinen Erfolg hat, sich in den Accessories zu steigern, ansonsten alles schon optimiert hat, dass es dann auch mal helfen könnte zu reduzieren. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich gebe dir praktisch gesehen recht, theoretisch gesehen nicht. Also ich bin schon der Meinung, dass gerade eher der wissenschaftliche Konsens sein sollte, zumindest von einem rein theoretischen Aspekt, dass mehr ist. Man kriegt natürlich diminishing returns, aber dass es sinnvoll sein kann, ab einem gewissen Punkt, also wenn wir jetzt über Hypertrophie reden, bei Krafttraining würde ich es nochmal ganz anders sehen, dass man theoretisch von mehr profitiert. Und vor allem, wenn man irgendwo eine Muskelgruppe hat, die jetzt nicht nachkommt, irgendwie, egal was man macht, dann sollte man vielleicht noch überlegen, ob man die ein bisschen mehr Beachtung schenkt, wenn man den Rest schon optimiert hat. Aber warum es natürlich praktisch sinnvoll sein kann, ist, wenn man es einfach psychologisch oder zeitmanagementtechnisch nicht schafft und dann alles nur noch sandbaggt, weil man so viel hat und sagt, ja komm, ich mache das jetzt irgendwie, ne? Dass die Qualität einfach drunter leidet. Und bei diesen Research-Studies, das muss man auch mal sagen, im Gegensatz zu der Meinung vieler anderer, dass da ein paar Leute im Laborkittel mit untrainierten Leuten so ein bisschen vor sich hin plänkeln, sind das meistens ambitionierte Sportstudenten oder Sportwissenschaftsstudenten, die jahrelang an ihrer Arbeit arbeiten, die ganz stark davon abhängt, dass man ordentliche Daten kriegt. Und meistens, das habe ich jetzt ganz witzig in dem Helms-Podcast und so mal besprochen gehört, auch ja in dem letzten Video über hier die große Study von Nippert, haben die mal so ein paar Videos gezeigt. Das ist halt meistens entweder ein Keller oder ein gut ausgestattetes Gym. Und du hast Studenten, die da hinkommen, sich bereitgestellt haben, die eigentlich sich mal freuen, wenn sie mal die Sau rauslassen können. Und die Researcher, die um allen Preis gute Daten wollen, weil sonst ihre ganze Studie, ihre ganze Masterarbeit, Doktorarbeit sonst für den Arsch ist. Und dafür sorgen die dann. Das heißt, die werden da richtig gepusht. So, ob die einen schlechten Tag haben, ob du keinen. Also sieht man auch bei vielen Studien, wo es dann als Muskelversagen gibt, dass dann halt nett umschrieben wird, dass die Participants dann manchmal erbrechen mussten vor Anstrengung. was jetzt nicht so oft im Training passiert, würde ich mal behaupten. Außer Kona strangelt wieder die Hexquad. Aber genau, also das hast du eher im normalen Gymbetrieb, bei dem normal Trainierenden wird da eher dann mal ein bisschen leichter trainiert, wenn mehr kommt. Ja, und da kann es natürlich Sinn machen, weniger zu machen. Wie man sowas vermeiden kann, die Situation, ist natürlich, indem man am Anfang an versucht, erstmal Qualität vor Quantität zu stellen und erstmal rauszufinden, wie wenig ist denn nötig, um Fortschritt zu machen. Und das war ein sehr langer Bogen mit hoffentlich vielen Sidequests und Zeitinformationen, um dir zu sagen, ich will erstmal damit anfangen, wo ich denke, da können wir einen soliden Progress machen. Vielleicht nicht so das absolute Minimum, wo wir den minimalsten Progress machen, aber da können wir einen sichtbaren Progress machen. So, ich denke, das ist auch, worauf es ankommt. Ne? Bei super Anfängern erwartest du vielleicht ein bisschen mehr, bei Fortgeschritten ein bisschen weniger. Aber genau.
Ja, das ist auch ein Punkt oder ein Faktor, den ich jetzt noch mit reingeworfen hätte, nämlich in welchem Trainingsalter befindet sich die Person, mit der wir arbeiten. Und habe da jetzt an Anfänger gedacht und ich habe ja einige bei mir im Team, die noch sehr jung sind und noch nicht lange Powerlifting machen, die irgendwie erst dieses Jahr angefangen haben und dieses Jahr auch ihren ersten Wettkampf gemacht haben. Und da ist viel Potenzial für Wachstum einfach noch da. Und das auszuschöpfen bedarf natürlich Optimierung an vielen Stellen und da sind wir jetzt auch wieder bei diesem psychologischen Thema, wie viel kann man denn auf einmal überhaupt verändern, damit's und ohne dass es zu mehr Nachteilen kommt, als dass es zu Vorteilen kommt. Und da werfe ich immer gerne mal so ein Beispiel rein mit Leuten, die jetzt jüngst zu mir gekommen sind und die nicht so nach meiner Banktechnikpfeife tanzen. So. Und bei denen habe ich dann probiert, vieles auf einmal umzustellen und das hat halt
Drohungen, Schläge.
Also, um das mal
Freiheitsentzug. ich habe alles probiert, so alles, was im Coaching-Lexikon steht.
Um das mal einzuordnen, also die Leute sind meistens irgendwie etwas schwerere Jungs gewesen, die eine sehr Westside-Style-Bench hatten mit ich lasse mir die Hantel auf den Bauch fallen und werfe die dann durch dynamische Leg Drive wieder hoch. Und das entspricht natürlich nicht so meinem Ansatz an Bankcoaching. Deshalb habe ich dann versucht, Dinge umzustellen und habe dann schon Anfang des Blogs immer gespoilert, so ja, okay, da und da wollen wir hin, das und das wollen wir machen. Und dann haben die also entweder durch mein Dazutun oder aus Eigenregie dann schon angefangen, die Sachen selbstständig komplett umzustellen. Und das hat dann meistens zu irgendwelchen Problemchen geführt. Das heißt, ich würde...
Moment, was umstellen? Was haben die umgestellt?
Naja, also die Ellenbogen nicht so stark zu tacken, Nummer eins. Dann Brust nach oben zu kriegen, die Schulterposition ein bisschen zu verändern, den Leg Drive zu applizieren. Und dadurch, dass sie dann versucht haben, sich in einem Lift oder einem Satz oder über mehrere Sätze, über mehrere Tage auf alles gleichzeitig zu konzentrieren und nicht Step für Step zu gehen, hat es dann dafür gesorgt, dass sie schon schärfere technische Ungenauigkeiten in ihrer Ausführung hatten, die dann dazu geführt hat, dass es also hauptsächlich irgendwie zu Bizeps-Sehnen und Schulterproblemen gekommen ist. Und dann die Moves waren da wieder, also von der Technik, die ich anstrebe, wieder ein bisschen wegzukommen und das nicht auf allen Tagen gleichmäßig zu machen, sondern da einen Tag rauszusuchen, bei dem auf mehr Leg Drive geachtet wird, dann einen anderen Tag rauszusuchen, bei dem auf mehr Elbow Flare geachtet wird und das dann möglicherweise auch mit Variationen zu kombinieren. Was sich da anbietet, ist eine Tempobank zum Beispiel oder eine Pause Bench, die einen zwingen, beziehungsweise bei denen man bei etwas leichteren absoluten Gewichten damit arbeiten kann, sich auf einzelne Faktoren in der Technik zu konzentrieren, ohne dass man zu stark, zu viel, zu schnell will. Und das hat dann besser funktioniert und war dann deutlich ertragreicher. Das heißt, um jetzt wieder den Bogen zu schlagen, wie du es jetzt auch gerade gemacht hast, ich würde versuchen, auch etwas weiter unten anzusetzen. Bei
das Einzige, was hier geschlagen wird, sind Bögen. Oh Mann, nicht Trainees.
Nein, nicht Trainees. Explizit nicht unsere Athletinnen und Athleten. Außer die wollen einen Slap
außer in den Nacken. Außer die
mögen es. Außer die stehen halt drauf. Also die wollen einen Slap in den Nacken vor dem letzten Deadlift. Das ist natürlich ein bisschen was anderes. Ja, also ich würde auch prinzipiell, glaube ich, so ansetzen, mit etwas weniger Intensität und Volumen in Blöcke reinzustarten oder in Trainingsbeziehungen reinzustarten und das dann gegebenenfalls zu steigern, statt alles auf einmal umzustellen. Wobei ich auch gewillt bin, die Ansätze ein bisschen dialektisch zu verschieben, weil wenn wir jetzt von Assistenzübungen sprechen, gibt es auch Leute, die ich bei mir im Coaching habe, die vorher wirklich nur Squat, Bench, Deadlift trainiert haben und dann damit eigentlich irgendwann ausgeschöpft waren und bei denen es dann galt, war zumindest meine Devise und es hat gut funktioniert, das Main-Movement-Volumen ein bisschen runterzufahren, da einfach gezielt sinnvollere Intensitäten zu nutzen und noch ein bisschen mehr Muskulatur über Assistenzübungen aufzubauen, um einfach langfristig mehr Basis für Progression zu schaffen.
Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, dass man wirklich verschiedene Tage nimmt, um sich auf eine Sache zu fokussieren, wenn man gleich mehrere Projekte hat. Also technisch gesehen. Da nochmal ein sehr großes Lob für die Geduld und Kompetenz meiner Trainees, manchmal meine ganzen Wünsche im Hinterkopf zu behalten und zu versuchen, alles zusammenzuwerfen und hinzukriegen. Ist mir auf jeden Fall bewusst, dass man die Leute nicht zuspammen sollte mit verschiedenen Sachen auf einmal. Mein Approach, den ich mehr oder minder gut schaffe, eher minder als mehr, ist, dass man sich natürlich erstmal fragt, wenn ich eine Sache ändern könnte, die den meisten Fortschritt jetzt bringt, was wäre das? Ne? Und dass man so anfängt, guckt, dass es sitzt, dann füllt man eine zweite Sache ein. Ich habe natürlich manche Trainees, denen kannst du drei Sachen sagen, mach mal das und das und dann meinen die, ach so, ah ja, das fühlt sich voll gut an und dann so, ja, alles klar. Ne? Und andere Leute tun sich halt sehr schwer, wenn man denen mehrere Sachen auf einmal sagt. Und selbst die Leute, die es schnell aufnehmen können, ist immer die Frage, ob so der beste Ansatz ist. Ich beobachte dann manchmal, dass die sehr lange strugglen und sagen, oh, ich krieg das alles nicht hin, ich krieg das alles nicht hin. Und dass man dann doch sehr viel will, aber dann meistens so, dass nach 4-5 Wochen auf einmal, dass ich sage, ey, jetzt ist alles richtig gut und so weiter. Und dass die zwar von Anfang an mehr auf einmal jonglieren müssen, aber dann halt richtig gut jonglieren können irgendwann. Ja, da arbeite ich auch noch gerade so ein bisschen an meinem Approach und auch an meiner persönlichen Art, weil ich ja auch eher jemand bin, der so relativ viel Feedback will und auch, denke ich mal, vieles parallel versucht mit zu bedenken und damit ganz gut umgehen kann. Aber mir ist halt total bewusst, dass manche Leute das komplett überfordert. Ich finde den Ansatz ganz cool, anstatt zu sagen, wir machen erstmal nur ein Cue, weil ich denke mir auch, wenn ich zwei offensichtliche Sachen sehe, warum soll ich erstmal an der einen Sache arbeiten, aber die andere Sache schlecht lassen? Beziehungsweise muss man ja auch trainieren, beides gleichzeitig zu können. Ne? Und da finde ich eigentlich den Ansatz ganz interessant zu sagen. Wir nehmen den einen Tag, um uns auf den Cue zu fokussieren, den anderen Tag fokussieren wir uns auf den Cue und ergänzen das vielleicht mit einer Variation, obwohl ich überlegen müsste, ob es nicht quasi immer dieselben Variationen sind, die gut passen. Also Leg Drive, Tempo Bench Press, Ellbogen, Tempo Bench Press.
Ja, also sehr häufig läuft es ja irgendwie auf Tempo oder Pause hinaus, weil die ja das einfordern, was wir wollen. Und man halt, man kann es jetzt einfach mal ganz dumm formulieren, du machst die Übung einfach langsamer und achtest auf irgendwas ein bisschen mehr. Und da helfen die Tempo- und Pause-Variationen einfach ungemein, weil man da besser in der Bewegung auch noch reagieren kann. Ne? Also ich habe Sami zum Beispiel krasse Dive-Bomb-Squat, ne? Da lässt sich einfach ins Loch fallen. Und
das kann ich ja gar nicht. Also was ist das für eine Scheiße?
Ja, oder Maxi, ne? Maxi, genauso ein Kollege.
Ich?
Zack, fällt dann runter und muss sie dann irgendwie wieder auffangen und aufstehen. Und wenn man halt irgendwie konstant ein Problem damit entwickelt, Foot Pressure zu halten zum Beispiel oder die Hüfte in eine gewisse Richtung zu bewegen, dann ja, warum nicht sagen, ey, mach die jetzt mal langsamer und achte mal ganz konkret darauf und dafür machen wir es einfach leichter und du versuchst das, was wir in der langsameren, leichteren Bewegung geübt haben, in deine schwere Comp-Lift, in deinen schweren Comp-Lift zu übertragen. Und das geht natürlich nicht in einer Woche, klar, und deshalb programmiert man ja auch Tempo-Movements nicht nur für eine Woche, sondern für mehrere Wochen und auch für mehrere Blöcke, weil diese neuronalen Anpassungen einfach auch ein bisschen Zeit brauchen.
Na und vor allen Dingen, es profitieren halt alle davon, ne? Einmal hast du die Leute mit beschissenen Hebeln, die sich in eine ganz komische Position begeben müssen und auch trauen müssen. Die profitieren halt super von Tempo Bench, weil sie das dann halt in langsamer ausprobieren können. Und die Leute, die halt sehr gute Hebel haben und von sehr dynamischer Technik profitieren, guck dir halt andere dynamische Sportarten an, wie Weightlifting oder Weightlifting. Da würde halt auch keiner, da ist ja genau dasselbe, dass du es in einzelne Teile machst oder fürs Lernen erstmal langsam anfängst, ne, und das probierst, damit du dann halt im Squat zum Beispiel, wenn du halt dich sehr, sehr schnell runter bewegst, dass du dann auch das Muskelgedächtnis hast, um genau den Punkt zu treffen, wo du halt hin musst, ne? Weil wenn du halt sehr schnell runter gehst und dann halt diesen optimalen Barpass verfehlst, schmeißt dich halt umso mehr raus und du hast ja noch weniger Kontrolle, das wieder zurückzuführen, wie wenn du jetzt eine langsame Bewegung machst. Also können immer alle von profitieren, bin ich der Meinung.
D'accord.
Einzige Sache finde ich, Tempo Bench mache ich nicht mehr bei Leuten, die sehr, sehr lange Range of Motion haben. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das siehst, weil die haben an sich schon ewig Time and Attention und müssen wahrscheinlich sowieso manchmal langsamer runtergehen. Und da ist es dann einfach nur anstrengend, beziehungsweise da ist es nicht so wichtig, dass die auf einen Millimeter genau diesen Barpass treffen, weil das einfach eine große Spanne ist. Und letztendlich sich dann weniger auswirkt als irgendwie wirklich Kraft und Muskelmasse.
Naja, also ich kann da nicht so richtig mitreden, weil ich mich nicht erinnern kann, dass ich irgendwann mal bei mir im Coaching irgendjemanden auf diesem Lulatsch-Level hatte, wie du jetzt deine Leute hast.
Was soll das heißen? Ey, guck mal, selbst ein Shoutout gehen raus, Gero, der wirklich eine gute Brücke macht.
Ja, ja.
Man kann nichts zu machen.
Ultra lange Arme, ne? Also es ist halt brutal.
Ja, ja, klar, weil der hat eine gute Position, aber selbst wenn wir die nochmal verbessern könnten, würde das halt vielleicht nochmal 2% von der Range of Motion wegmachen und da sehe ich auch so, das bringt halt gar nichts.
Ja, ja, absolut. Aber bei mir sind die Leute halt nicht so, ich finde, die sind ein bisschen ausgeglichener, was so die anthropometrischen Bedingungen angeht.
Ach, das mal, du meinst Lulatsch so mit langgezogen?
Ja, ja.
Ja,
das meine ich.
Ja, das auf jeden Fall.
Das ist halt, ja, also auf sowas musste ich, glaube ich, wenn ich zurückdenke, noch nie so richtig reagieren. Aber ja, macht auf jeden Fall total Sinn zu sagen, man nimmt da das Tempo ein bisschen raus und versucht es schon ein bisschen schneller zu machen und dann vielleicht eher auf, könnte man ja Pause immer noch machen, eher Pause-Beuge, Pause-Bench zu machen. Meine Fresse. Um die Exzentrik ein bisschen zu reduzieren und vielleicht trotzdem immer noch ein bisschen Leistung zu bringen. Weil, also ich kann mir vorstellen, dass die Limitation durch das Tempo bei jemandem, der wirklich sehr, sehr langen Weg hat, schon deutlich höher ist. Also deutlich anstrengend höher und dass man dann...
Die gehen sowieso langsam schon runter, wahrscheinlich bei ihrer Kompbeuge auch. Und
Richtig.
Also macht irgendwie Spaß, gerade so von Themen zu Themen zu springen und dann immer mal hier. Mhm. Deswegen habe ich gerade eine andere Sache, die mir jetzt aufgefallen ist. Ich hatte jetzt ein paar Long Range of Motion Bench. Ich meine, wir können gleich mal gucken, ob es auch für Short Range of Motion Bencher gilt. Aber ich habe wirklich für mich nochmal so einen Aha-Moment gehabt, warum wirklich Muskelmasse key ist und wie man das kontrollieren kann. Das knüpft auch ganz gut an letzte Woche an, so die Accessories zu steigern und da auch drauf zu achten, dass man Progression hat. Aber mir ist klar geworden, ich hatte jetzt halt, wie gesagt, ein paar Bencher, die eine sehr lange Range of Motion haben, wo man versucht, technisch zu optimieren. Dann versucht man auch ein bisschen, die Bank einfach durch Krafttraining besser zu machen. Ne? Und was mir dann aber bei allen auffällt, die jetzt wirklich noch für ihre Körpergewicht quasi, also sind halt sehr groß, ne, aber für ihr Körpergewicht haben die eine relativ, hinkt die Bank halt hinterher, ne? Die benchen dann so viel wie ich oder weniger, obwohl die halt zwei Gewichtsklassen drüber sind, ne? Vielleicht noch ein bisschen Anfänger, aber sollte ja nicht sein. Was mir dann aber immer auffällt, ist, dass denen ihre Dumbbell Press auch so gut ist wie meine. Und ich habe mich immer so bei Leuten gefragt, die dann strugglen, ja, müssen wir das technisch optimieren? Ist es die Schulter und hier und da? Können wir da noch was rausholen am Programming? Vielleicht Doubles statt Triples und hier und da? Vielleicht dann noch einen zweiten Single, der das irgendwie pusht. Und dann ist mir irgendwann eine Sache aufgefallen. Alle Leute, die einfach wie ein flaches Brett auf der Bank liegen und einfach trotzdem 200 Kilo drücken, keiner von denen. Es gibt keinen, der 200 Kilo drückt mit einer McFit-Technik, sag ich mal, der nicht auch irgendwie 80er Kurzhandel durch den Club schmeißt.
Ja, durch den Club.
Ja. Da weißt du, was ich meine.
Ja.
Und das war so ein Aha-Moment, so, die machen das nicht, weil die irgendwie eine geile kraftneurologische also ja, aber das ist immer korrelierend mit, wie viel können die einfach roh mit ihrer Brust bewegen. Mhm. Und um die Bank stärker zu machen, müssen wir einfach, also wenn die noch keine 60er, 50er Kurzhandel dann drücken, die müssten ja mehr auf Kurzhanteln machen als ich, um letztendlich so viel zu benchen, nur schon wie ich. Das heißt, die müssen eigentlich deutlich mehr machen. Da muss echt der Fokus drauf liegen, wir müssen halt die Accessories steigern für die Brust, ne? Also Dumbbell Press, weiß ich nicht, Deficit Push-Ups, das muss alles durch die Decke gehen. Und da wirklich den Wert drauf legen, die zu pushen, dann wird auch die Bank nachkommen. Ja. Weil wenn du 10 Kilo mehr auf Kurzhantel drücken machst, dann wirst du auch mehr auf der Bank machen, in dem Fall. Und da ist dann auch der the way to go, denke ich mal.
Ja, voll. Also wir haben es ja letzte Woche schon besprochen, wie der Stellenwert von Assistenzübungen ist und dass es da auch auf jeden Fall sinnvoll ist, auch von Seiten des Programmings drauf zu achten, dass die progressiv gestaltet werden und nicht nur, ja, du hast jetzt nochmal zwei Sätze Lat-Pull-Down und dann mach die einfach irgendwie und dann passt das, sondern die haben schon eine Bewandtnis und die sollten auch mit dem entsprechenden Intent abgearbeitet werden. Und wie du schon sagst, es gibt halt Indikatoren bei verschiedenen Übungen, die dir anzeigen, dass irgendwo zum Beispiel ein Defizit in deinem Complift besteht, das auch ausgearbeitet und ja verbessert werden muss. Und da ist es durchaus ratsam, sich da ein bisschen entsprechender drauf zu konzentrieren. Und jetzt, weil du es gerade gesagt hast mit Kurzhandeln, habe ich mir gleich mal aufgeschrieben. Ich glaube, ich habe so 2-3 Kandidaten, bei denen eine Dumbbell Bench Press oder Incline Press noch eine gute Variante wäre, die man mit einbauen kann.
Ich finde es auch gut, wenn man so Referenzwerte im Kopf hat, jemand, der so viel auf der Bank drückt, mit guter Technik, ne? Also sagen wir mal mit optimierter Hebeln, sagen wir mal lieber Hebeln, ne? Mit optimierten Hebeln und Technik, der sollte auch immer mindestens so viel Dumbbell pressen und Close Grip pressen müssen, weil da sind mir dann jetzt auch große Defizite bei Leuten aufgefallen, als ich das mal so ein bisschen vergleichen habe, Striche gezogen habe und gemerkt habe, so hey, der bencht 10 Kilo mehr, aber macht dasselbe Gewicht oder weniger mit Kurzhandel drücken und wir wundern uns, warum wir nicht weiterkommen, dann ist meistens nicht die Antwort noch bessere Technik und noch mehr Singles und noch mehr optimieren, sondern ey, wir haben ja gerade Technik einfach ausgereizt, so neuronale Anpassung, wir müssen mal wieder was an Material drauf knallen, damit man wieder damit neue technische Anpassungen üben kann. Und das so im Blick zu behalten, dass, also das sehe ich auch bei mir ganz ehrlich, ich guck mal, ich hab, muss man auch mal sagen, 220, 230, 235 gehoben, aber habe dann nur ADLs mit 125 Kilo gemacht. Und wenn wir da nicht weiterkommen, ist nicht die Frage, oh, da vielleicht noch eine Rap und können wir hier, dann ist auch vielleicht wirklich die Frage, ist da vielleicht doch ein Defizit und wir haben jetzt gerade das Technische eigentlich ausgereizt, beziehungsweise das läuft schon gut, jetzt müssen wir nur noch mehr Benzin nachschieben, noch mehr Material, damit wir das halt, ne, da ist es ganz gut, so Referenzwerte zu haben.
Absolut. Ja, man hört ja in letzter Zeit ein bisschen mehr über Anfänger im KDK und was für die so gut und notwendig ist. Also absolute Anfänger, die jetzt gerade, okay, wir haben jetzt vielleicht entweder ein bisschen Bodybuilding gemacht bisher im Gym trainiert und haben uns jetzt entschieden, einfach intensiver in den Kraft-3-Kampf zu gehen oder vorher gar keinen Sport gemacht, haben das gesehen und wollen damit jetzt anfangen. Worauf müssen wir uns denn konzentrieren? Ist es da gut, sinnvoll, ratsam, wichtig, sich einen Coach zu holen oder kann man das einfach easy mit einem Trainingsprogramm abarbeiten? Was sind so die wichtigsten Faktoren, auf die geachtet werden muss?
Ja, ist sowieso spannend, weil wir sehr komplexe Themen oder sehr detaillierte Themen besprechen, die natürlich auf viele noch gar nicht zutreffen. Also ob ich jetzt hier ein Priming vor der Einheit mache und irgendwelche Periodisierungsschemes fahre, das ist natürlich nicht für jeden von Relevanz. Ich würde sagen, so ein Wochenaufbau, der dann auch mit ein bisschen progressiveren Mitteln arbeitet, ist so im fortgeschrittenen Trainingsalter erreicht und ich finde, das ist so erreicht, wenn man nicht mehr sich von Woche zu Woche steigern kann. Also wenn man so in einem Block sich so 2,5-5 Kilo maximal steigert, dann fängt man, finde ich, so an, langsam ins fortgeschrittene Training reinzukommen, wo es dann auch Sinn macht zu gucken, wie optimiere ich so Wochenstrukturen, wie steigere ich meine Progression und wirklich in Blöcken zu arbeiten. Und als Anfänger kann ich ja gleich mal so vorstellen, wie ich das gemacht habe, aber da würde ich erstmal hören, wie du das gemacht hast, als du angefangen hast. Wie sah da so deine Progression aus? Ja, nach welchem Modell hast du trainiert?
Ich kann mich kaum noch erinnern, muss ich sagen. Also, ich trainiere jetzt schon eine Weile. Ich habe, glaube ich, 2013 im Dezember habe ich mich im McFit angemeldet und habe da meine ersten Sessions gemacht. Ohne jetzt ein konkretes Ziel vor Augen zu haben. Also mir war eigentlich immer wichtig, also mein Prinzip für Krafttraining war, stärker zu werden. Ich war nicht so der Typ, der ganz explizit auf Optik geschaut hat oder so. Und dachte mir, okay, ich versuche jetzt einfach so ein bisschen Maschinen durchzuballern. Ich hatte so ein paar Übungen, die ich geil fand. Bankdrücken fand ich schon immer geil. Wollte ich immer unbedingt trainieren. Und habe das da auch ein bisschen mitgemacht, halt alles wirklich relativ ohne Plan, einfach irgendwie mal so 8 bis 12, 15 Wiederholungen, aber also komplett ohne Konzept, einfach irgendwie Ganzkörper geballert, war dann halt 3 Stunden im Gym, hab versucht irgendwie alles so ein bisschen abzuarbeiten, möglichst schwer, möglichst intensiv und dann, ja, war das für mich erstmal das, was ich gefahren habe und dann war gut. Dann habe ich nach ein paar Jahren, ich würde sagen so 2, 3 Jahren habe ich mal angefangen, eine ernsthafte Kniebeuge zu machen. Ich wusste damals noch nicht, dass eine Lowbar-Kniebeuge existiert. Das heißt, ich habe immer irgendwie Highbar trainiert und habe dann da versucht, einfach mal so ein bisschen Schema reinzubringen und habe dann ganz stumpf eigentlich angefangen mit einem 5x5, dann die Woche drauf einen 4x4, dann die Woche drauf ein 3x3 und konnte das halt logisch, weil ja weniger Reps und weniger Volumen konnte ich dann immer steigern und bin dann immer in so sehr bequemen dreistelligen Bereich gekommen, war dann 140, 150, 160, hab das dann so auf die Reps gebeugt und das halt alles irgendwie noch komplett nackt, also ohne Gürtel, ohne Sleeves und so. Und dann bin ich nach Leipzig gezogen und also ich hatte ja zwischendrin auch mal noch einen Strongman-Wettkampf, dann bin ich nach Leipzig gezogen und habe dann da mit einem Kumpel entschieden, dass wir jetzt mal uns auf einen Powerlifting-Wettkampf vorbereiten und dann uns so ein bisschen reingearbeitet, okay, was ist eine Lowbar-Beuge, was macht hier Kreuz eben, worauf muss man da achten, was ist da so wichtig, so die groben Eckdaten irgendwie ins Training mit aufgenommen, dann halt ja, auch ähnliche Progression gemacht, einfach mit 5x5, 4x4, 3x3. Und ja, dann.
Aber hast du denn immer dasselbe Gewicht genommen, oder?
Nee, ich habe immer mehr Gewicht genommen, einfach.
Wenn du dann die Rep Range geswitcht hast, oder hast du jede Woche die Rep Range erhöht?
Ich habe jede Woche die Rep Range geswitcht. Schon wild, oder?
Oh. Ja.
Das war jetzt noch nicht so tragisch damals. Also das war noch sehr in einem überschaubaren Rahmen.
Würdest du das denn weiterempfehlen?
Nee, nicht unbedingt. Also ich meine, klar, wenn man ein bisschen Savage-mäßig alleine trainiert, warum nicht? Das spricht nichts dagegen, ist aber vielleicht auch nicht die nachhaltigste Variante, um Trainingsplanung anzugehen. Und auch nicht so wirklich aussagekräftig. Und ich glaube, das hat mir auch schon so ein bisschen, naja, Progress gekostet. So langfristig betrachtet, aber es halt, ja, egal. Und ja, aber damals war ja zum Beispiel auch so die Trainingsplanung noch gar nicht so weit, wie es heute ist, dass man so Hybridformen mit, okay, wir trainieren hauptsächlich Doubles und Singles im Topset, machen dann Back-Off-Sets, machen dann immer noch relativ viel Hypertrophie-Kram und so. Da gab es entweder Westside oder gar nichts. Und ja, klingt schon wieder, als wäre ich uralt, aber wir sprechen hier von 2018.
Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich mit Singles angefangen habe. Ich habe aber auf jeden Fall die Progression vom Bodybuilding ein bisschen übernommen. Ich hatte damals schon Eric Helms diese Strength and Nutrition Pyramid. Und ich denke, ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt direkt einen Single den Leuten empfehlen würde. Kann man machen. Man kann auch einen Top-Triple nehmen und ein paar, weiß ich nicht, Fünfer, den anderen Tags vielleicht ein bisschen was mit einer höheren Rep-Range. Und dann als absoluter Anfänger, ja, würde ich erstmal so anfangen, ne? Weiß ich nicht. 1 bis 2 Tage Deadliften. Beim Sumo kann man wirklich 2 Tage machen. Vielleicht einen Tag eine Variation, ein bisschen leichter. Bei Conventional reicht vielleicht auch erstmal 1 Tag, wenn man anfängt.
Und dann an einem anderen RDLs oder sowas.
Genau, das ist doch ein guter Plan. Und Bankdrücken kommt drauf an, wie viel man vorher gemacht hat. Ich würde vielleicht, wenn man erst einmal Bankdrücken, dann wirklich mit 2-mal anfangen. Wenn man 2-mal macht, 3-mal. Schon einmal erhöhen einfach, glaube ich. Sich langsam hocharbeiten über die Zeit. Aber dann an dem 3. Tag zumindest Accessories oder sowas machen, denke ich mal. Das geht für jeden Anfänger klar. Und das Wichtigste, das Allerwichtigste, egal ob man sich jetzt aussucht, ich mache ein Double und dann 4er oder ich mache straight Triples oder irgendwas, würde ich sagen, das Wichtigste ist die Progression. Und das Zweitwichtigste, oder eigentlich ist es noch wichtiger, ist, dass man sicher geht, dass man erstmal einen Buy-in hat. Und wir bleiben erstmal beim Trainingstechnischen, bei der Progression. Da würde ich einfach versuchen, jede Woche, vielleicht ganz, ganz am Anfang kann man mal um 5 Kilo steigern, vor allem sowas wie Deadlift oder Kniebeugen. Dann wird es irgendwann 2,5 Kilo. Ich würde immer versuchen, bei so einer 7 bis 8 Reps in Reserve zu bleiben, 7 bis 8 RPI, also so, dass man noch 2 bis 3 Wiederholungen im Tank hat. Mit dem Hintergrund, dass man sich meistens unterschätzt. Also wirklich immer im Zweifel, wenn man sich nicht sicher ist, erhöhen. Wenn man dann merkt, dass es doch eher eine 9 oder eine 10 war, dann wird man das dann spätestens merken und dann kann man auch immer wieder einen Schritt zurück machen oder dann hat man so einen Ankerpunkt und das ist dann auch mal nicht so schlimm, wenn man als Anfänger mal at 9 oder at 10 Satz macht. Wichtig ist nochmal Safeties aufbauen, dass wenn man mal eine Unsicherheit dran hat, ein Missgroove, dass man halt safe ist, dann ist es auch nicht so schlimm. Dann kann man auch irgendwann vielleicht mal eine Rep failen oder einen Todesgrind machen oder weiß ich nicht, Arsch auf der Bank hoch oder tiefe Cutten, dann weiß man es das nächste Mal. Und dann einfach wirklich jede Woche 2,5 Kilo versuchen, mehr zu machen. Wirklich versuchen. Irgendwann wird man an einem Punkt sein, da merkt man, hey, das war jetzt eine 9 oder eine 10. Dann wiederholt man das Gewicht nochmal eine Woche. Dann kann man danach meistens weiter steigern. Wenn man an einem Punkt ist, wo man es nicht mehr steigern kann und vielleicht schon einmal wiederholt macht, dann nimmt man nochmal 5 Kilo runter und steigert sich wieder 2,5. Dann kommt man meistens durch diese Plateaus easy durch. Irgendwann wird dann der Punkt erreicht sein, wo man 2-mal so ein Setback gemacht hat und es geht dann nicht weiter. Und das ist der Zeit dann, wo man sich so an der Blockstruktur wagen kann, dass man so feste 4-5 Wochenblöcke hat. Davor kann man das wirklich easy ausmelken, diese Progression. Und ja, einfach mal draufhauen. Und da würde ich auch gar nicht die Rep-Ranges wechseln, weil man dann sich selbst bescheißt und 5 Kilo mehr nimmt, aber macht halt auch eine Rep weniger, sondern einfach immer versuchen, mehr zu nehmen und das funktioniert halt super. Und ja, nochmal zurück zu dem ersten Thema. Ich habe im ersten Jahr, glaube ich, so locker in einem Jahr 50 Kilo raufgehauen. Ich würde sagen, fast sogar pro oh Gott, ich habe in meinem ersten Jahr auf jeden Fall 50 Kilo auf meine Kniebeuge gehauen. 170, 240 Kilo auf meinen Deadlift und Bank auch viel, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, aber halt viel. Und mein erster Gedanke als Anfänger war, kann ich das vielleicht noch optimieren? Kann ich vielleicht noch mehr machen, damit ich noch stärker werde? Was natürlich völliger Bullshit ist, so. Da würde ich halt einfach aufpassen, A, dass man sich nicht ausbrennt, mental als auch körperlich, und einfach überlegt, nur wenn das schon mit der Hälfte so weitergeht, wie stark wäre ich dann schon in 2-3 Jahren? So, dann wäre es ja insane. Das heißt, solange man Fortschritt macht, muss man da nicht anpassen. Man soll auch keine Angst haben, dann auch, oh, vielleicht könnte ich mit was anderem mehr Gains haben. Das stimmt, aber meistens, wenn man dann mehr Gains macht, wird man dann auch früher sein Plateau erleben und sich woanders rumfuschen. Also macht euch nicht verrückt, solange ihr Fortschritt macht. In genau dieser Rate, wenn man immer drauflegen kann. Das wäre, glaube ich, so mein Advice.
Ja, kann ich eigentlich nur wenig hinzufügen. Nur was so die Assistenzen angeht, weil du ja jetzt viel drüber gesprochen hast mit, wie gehe ich jetzt erstmal mit meinen Main Lifts um. Nämlich mit, 2 bis 3 Reps in Reserve und ein bisschen Sicherheit. Und wenn man mal ein bisschen höher kommt, ist auch nicht schlimm. Völlig fein. Irgendwas klickt immer mal in meinem Mikro. Ich hoffe, das ist nicht allzu präsent.
Also eine Session mal die Technik versaut oder dann halt ans Limit kommt.
Das genau, ist jetzt nicht das Ziel. Ja, richtig, ja. Da muss man halt auch ehrlich zu sich selbst sein und sagen, okay, ja, das habe ich jetzt verkackt, und muss das halt einstecken und sagen, okay, ist nicht schlimm, nehme ich hin und mach's beim nächsten Mal einfach besser, fertig. Dann ist das ist eine sehr gute Einstellung dazu. Was die Assistenzen angeht, sprich Dumbbell Bench Press oder Incline Press, Latzug, Rudern, alles was so in die Richtung geht, Beinstrecker, Beinbeuger, da kann man dann ruhig schon mal anfangen, sich langfristig dran zu arbeiten, möglichst nah ans Muskelversagen zu kommen. Also, wie Maxi schon gesagt hat, ne, man tendiert dazu, sich zu unterschätzen. Ja, das gilt auch für die Assistenzen und wie sich richtiges Muskelversagen anfühlt, wissen die meisten nicht. Und kann man ruhig mal anfangen, auch relativ früh schon anfangen, sich ein bisschen zu pushen. Das ist natürlich eklig, weil man auch mit Muskelkater rechnen muss, ist halt so Teil des Spiels. Aber sich da ein bisschen ranzuarbeiten, eine sehr sinnvolle Sache. Und das sind Skills, die euch helfen, erstens einfach auch besser in den Mainlifts zu werden. Denn wenn ihr wisst, wie sich technisches und Muskelversagen anfühlt, könnt ihr unter Umständen einfach viel besser damit umgehen. Ja, also wenn ihr eine schwere Beuge habt und merkt, okay, jetzt kommt hier tatsächlich mal Widerstand so auf Hälfte der Bewegung, dass ihr da auch durcharbeiten könnt und nicht einfach fallen lasst. Also wichtige Skills für einen Wettkampf zum Beispiel. Schadet auf jeden Fall nicht, damit mal Erfahrung gesammelt zu haben. Und irgendwas anderes. Also euch bringt es einfach langfristig in der Trainingsplanung, in der Ausführung weiter, wenn ihr wisst, wie man eine RPI oder eine Reps in Reserve richtig einschätzt. Und für den Fall, dass ihr euch dann mal einen Coach holt, dann fangt ihr nicht komplett bei Null an und müsst euch das erklären lassen, sondern könnt sagen, ja, ich habe das schon gemacht, ich habe schon trainiert, ich habe schon versucht einzuschätzen, wie sich das anfühlt, nah am Muskelversagen zu sein und realistisch einschätzen zu können, wie sich 2 Reps in Reserve anfühlen. Und dann ist es für beide Parteien einfach eine sinnvolle, fruchtbare Erfahrung.
Um das noch zu ergänzen oder zu komplettieren, Technik Breakdown, was du schon gesagt hast, zählt als gefällt. Also wenn ihr, ich beobachte dann oft dieses, ich mach's erstmal, wird jetzt schwerer und im Zweifel gehe ich nicht ganz so tief oder im Zweifel mache ich die Pause kürzer und dann mache ich es danach richtig so, ne, beim nächsten Mal. Das ist der komplett falsche Ansatz. Versucht euch nicht progressiv in der Technik zu steigern, versucht wirklich die Technik, zumindest die technischen Requirements. Es muss nicht die perfekte Technik sein, aber es muss eine wettkampfgültige Technik sein. Und wenn ihr das nicht schafft, dann habt ihr das Gewicht nicht geschafft. Zählt das wirklich als gefailte Rep oder als, okay, ich muss nächste Mal nochmal wiederholen, weil ich habe es nicht geschafft und dann geht auf Tiefe. Nicht immer erst erhöhen, nicht Tiefe hitten und dann beim nächsten Mal normales Gewicht machen und dann Tiefe hitten, sondern eher andersrum immer dem Standard entsprechen und dann im Zweifel auch zu schwer machen und das dann halt sehen. Weil dann gewöhnt man sich auch an, nicht bei jeder, immer wenn es schwerer wird, ist ansonsten die Standardantwort vom Körper, ja, dann gehe ich nicht ganz so tief oder mache die Pause kürzer und man vermeidet diese, was du schon sagst, dieses Grinden.
Dazu eine Frage, also wie handelst du das in so einer Session? Also wie ist dein Briefing an deine Athletinnen, wenn die jetzt zum Beispiel eine Beuge nicht tief gemacht haben und jetzt aber schon bei einem relativ hohen Gewicht sind? Sagst du, also ist dein Ansatz zu sagen, wir sind in derselben Session noch, das ist jetzt erstmal wichtig, um den Rahmen zu setzen. Du hast, also diese Wiederholung gilt als nicht erfüllt. Und wenn du jetzt Singles trainierst, ist es ja ein Satz. Das heißt, der Satz wurde nicht gemacht. Sprich, wir kommen ja theoretisch, ne, aus dieser Perspektive betrachtet, nicht auf unser Trainingsvolumen.
Naja.
Würdest du sagen, dass die dann diese Rap nochmal im selben Training machen sollen? Und das ist ja wichtig. Die erst dann als richtige Rap zählt? Oder würdest du sagen, also ich meine, man kann als Coach sowieso immer nur retrospektiv reagieren, deshalb
ja.
Wäre mein Ansatz jetzt zum Beispiel, um jetzt meine Antwort schon mal vorwegzunehmen, zu sagen, ja, diese Woche lief scheiße, das müssen wir uns alle eingestehen, nächste Woche musst du das besser machen.
Ich höre da so ein bisschen, wollte ich schon sagen, ne, das hört sich so ein bisschen rhetorisch an, Falk, ja, die Frage. Aber das Witzige ist genau dieser, ich wollte eben sagen, ja, die Situation habe ich neulich auch gehabt mit einem Trainee. Dann ist mir aufgefallen, ja, das habe ich ständig und das habe ich ja auch mit mir. Das Problem ist, wenn ich einen Lift mache und ich sag mal, ich habe jetzt keine gesundheitlichen Einschränkungen, ich schicke das meinem Coach oder ich gucke mir das an und vielleicht war es ein PR oder so, ist mein erster Gedanke, ja, aber das geht nicht, da muss ich nochmal in der Tiefe arbeiten. So, für mich ist das dann so eher ein bitterer Beigeschmack, wenn ich jetzt einen Rap-PR oder einen Double-PR oder einen Topsets-PR gemacht habe, aber ich sehe, ich habe die Pause viel zu kurz gemacht oder Dings, dann ist es so, ja geil, auf dem Wettkampf hätte es gefailt und sich dann einzureden, ich hätte es auch noch geschafft, die Pause zu machen, dann denke ich mir so, warum hast du es nicht gemacht? Also eher, wenn ich an eine schwere Last auch rangehe oder an einen PR, dann frage ich mich immer, schaffe ich die jetzt auch mit 100% auf Tiefe? Und ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ja, ich bin da perfekt und dann läuft es auch immer genauso. Aber das habe ich dann auch dem Trainee gesagt, wenn du überlegst, das Gewicht zu machen und du überlegst dann schon im Kopf, naja, wenn es ein bisschen schwer wird, vielleicht cutte ich dann die Tiefe oder wenn man dazu neigt, dann sollte man eher das Gewicht wählen, wo man sich wirklich sicher ist, dass man dann auch die richtige Technik durchzieht. Weil was ist ein Single? Es ist natürlich ein Trainingsreiz, aber im größten Teil ist es auch eine Übung einfach. Ne? Also nicht ein muskulärer Reiz oder ein Kraftstimulusreiz. Klar auch neuronale Anpassung, aber es ist vor allen Dingen auch eine Übung. Und ja, es ist eine neuronale Anpassung. Aber wenn die neuronale Anpassung ist, bei schweren Gewichten nicht auf Tiefe zu gehen, dann darf man nicht nur vergessen, dass man eine Chance verpasst hat, das zu üben, sondern man hat genau das Gegenteil geübt. Das heißt, wenn du die Hälfte deiner Trainingseinheiten nicht auf Tiefe machst, dann übst du die Hälfte der Zeit nicht auf Tiefe zu beugen. So ist nicht nur eine verpasste Chance, sondern du übst sogar genau das Gegenteil von dem, was du machen willst und hast dir jetzt angewöhnt, wenn es richtig schwer wird, nicht auf Tiefe zu gehen oder wenn es richtig schwer wird, kürzere Pausen zu machen. Und deswegen ist es richtig sehr, sehr, sehr wichtig, dass man einfach einen hohen Standard da an sich selbst hat. Also tut mir dann auch mal leid, ne, wenn jemand ein PR hat und sagt, ey, geil, PR, es war so cool, und dann schicke ich das und denke mir so, yo, war Touch and Go, Bench. und dann sehe ich natürlich, einerseits will ich nicht den Athleten demotivieren, aber andererseits finde ich es halt extrem wichtig, dass man den Leuten beibringt, einen hohen Standard zu machen, damit es nicht nochmal passiert. Und dass ich enttäusche den Athleten, ist genau wie beim Wettkampf so, ne, wenn die irgendwelche Lifts machen und dann denken die auf dem Wettkampf, wenn die übelst abreißen und werden dann auf dem Wettkampf enttäuscht. Ich bin immer ein Freund von, lieber jetzt enttäuschen, und dann daraus lernen, als die Enttäuschung nur herauszuzögern. Wenn man dann auf einmal merkt, ja, ich habe ja schon, ich sag jetzt mal, 100 gebencht, obwohl die halt Touch and Go und Arsch oben waren. Also dürfte es ja kein Problem sein, 97,5 zu benchen auf dem Wettkampf. Und dann auf einmal gibt es dann halt strenge Signale und dann heißt es plötzlich, ja, Signal geskippt oder gefailt, weil es auf einmal doch länger war. Und dann ist auf einmal das Geheule groß, weil man sich denkt, hey, ich habe doch schon 100 gebencht. Weil im Kopf hat man das dann schon geschafft, obwohl man es halt nicht geschafft hat, ne? Ja, schwieriges Thema. Und deswegen musste ich auch lachen, weil das Zweite, was du gesagt hast, ja, soll ich den dann nochmal wiederholen? Genau das ist dann auch passiert in dem letztigen Fall. Und nein, also auf gar keinen Fall, ne? Dann muss man auch mal mit der, mit der Enttäuschung oder dann muss man auch draus lernen, weil beim Wettkampf kriegt man dann auch keinen zweiten Versuch. Also ja, dann kriegt man den nächsten Versuch, ja. Aber wenn es der dritte Versuch war, kriegst du halt nicht nur einen Versuch und dann lieber das mal als Negativerlebnis mitnehmen und das abspeichern als, hey, wenn ich so rangehe, könnte es auch sein, dass ich dann wieder die Tiefe cutte und dann bin ich sauer auf mich oder dass ich dann die Pause skippe und das dann auch mal als Niederlage einfahren und daraus lernen, anstatt versuchen, jetzt das irgendwie wegzumachen.
Ja, da bin ich an der Stelle, wo ich jetzt wieder sagen würde, also danke, dass du jetzt, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, bis du die kurzfristige Frage beantwortest mit, wie gehe ich jetzt in der Session um? Du hast es ja sehr langfristig geframed, was ja extrem wichtig ist, weil wir wissen, dass Coaching immer ein langfristiger Prozess ist. Und da ist mir wieder aufgefallen, als du die Ausführungen so gemacht hast, dass Coaching aber wirklich ein krasser Rhetorikjob ist. Also du bist extrem darauf angewiesen, sinnvoll mit deinen Athletinnen und Athleten zu kommunizieren und nicht zu sagen, was dir möglicherweise, was uns natürlich nicht passiert, aber zuerst so in den Kopf kommt. Ne? Also wenn du dir das anguckst und die war nicht tief genug, dann halt denkst, ah, also dann eine Memo schickst und sagst, das war richtig scheiße, sondern da ein bisschen ja, empathisch bist und weißt, okay, also was sind so die Prozesse, die da ablaufen? Woran denkt die Person, wenn sie in so einen Lift geht und woran müssen wir da arbeiten? Nämlich, wie du jetzt auch schon gesagt hast, wenn sie drüber nachdenkt, dass bei Gewicht X sie jetzt lieber Tiefe cutte, also dass es möglich ist, dass sie Tiefe cuttet, weil es zu schwer ist, dann lieber X minus N nimmt, um Tiefe zu erreichen. Also ein Gewicht, bei dem sie sich sicher ist, dass sie Tiefe erreicht, was halt schwer werden könnte, aber trotzdem okay. Und diese Ehrlichkeit zu sich selbst irgendwie zu fördern. Und du hast ja was gesagt, das, also jetzt ist der Begriff Enttäuschen ganz häufig gefallen und da muss ich immer zurückdenken an meine Therapie. Und meine Therapeutin hat, weil Enttäuschen tatsächlich ein Riesenthema war bei uns, das dann einfach mal aufgeschlüsselt und gesagt, naja, was heißt das denn, Enttäuschen?
Also, ich wollte gerade sagen, das Wort, ja.
Was ist das denn? Also ist das wirklich was Negatives? Und wenn man das halt richtig framed, ist es halt überhaupt nichts Negatives. Ne? Du nimmst halt die Täuschung weg. Mhm. Das heißt, du hörst einfach auf, dich selbst zu verarschen. Und wessen Problem ist das? Naja, dein persönliches eigenes Problem. So, wir haben das natürlich ein bisschen auf Beziehung geframed, nämlich was passiert, wenn eine Person von mir als Person enttäuscht ist. Naja, sie hat sich halt versucht, selbst zu verarschen, indem sie irgendein Bild versucht hat, auf mich aufzudrücken. Und das Gleiche ist ja bei dem Lift. Wenn du die ganze Zeit von dir selbst denkst, ich beug tief genug oder das wird auf dem Wettkampf schon und dann kommt irgendwann wirklich die negative Erfahrung, dass du da hinkommst und auf die Schnauze fällst, weil du von mir aus bombst oder so, weil du die ganze Zeit davon ausgegangen bist, dass du schon immer tief genug gebeugt hast und dein Coach, der labert nur Scheiß, der will dich nur klein halten und das ist überhaupt nicht in seinem Interesse, dass du tief, also eine gültige Beuge auf dem Wettkampf kriegst, sondern nur eine möglichst leichte Beuge, damit du bloß nicht so gut wirst, wie du eigentlich sein könntest. Das ist diese Täuschung, also dieses Selbstbild, dieses Narrativ, was man sich schafft, und das bricht dann halt auseinander. Und die Erfahrung ist natürlich negativ, weil es hart ist und wehtut, klar. Aber ist ja langfristig nur gut, weil du lernst einzusehen, hoffentlich, also hoffentlich ist das die Konsequenz aus diesem Prozess, weil du lernst einzusehen, okay, die Dinge sind offensichtlich ein bisschen anders und ich muss mit verschiedenen Problemen anders umgehen und ich habe einen Coach, dem bezahle ich Geld und der hat sich zur Aufgabe gemacht, mir dabei zu helfen, mit diesem Problem umzugehen, auf Trainingsebene natürlich. Und du hast gesagt, als wir, da muss ich jetzt mal einen harten Callback machen, weil du das sehr am Anfang gesagt hast, als wir über Beginner gesprochen haben. Du meintest, die sollten einen Buy-in haben. Was ist das konkret? Also kurz mal Antwortmöglichkeiten. Heißt das, die sollten sich einen Plan kaufen, um da einfach das Gefühl zu haben, Geld zu investieren oder investiert zu haben und ein bisschen eine stringente Leitlinie zu haben, um sich dran zu halten? Um diesen Wert, den sie investiert haben, da auch rauszuholen? Oder sprechen wir da von Zielsetzungen? Sprechen wir von irgendwas anderem?
Ja, ich meine, Bayern ist nicht vielleicht das falsche Wort, aber man will halt eine Langfristigkeit aufbauen, eine Routine aufbauen, ne? Damit man auch lang genug dranbleibt, um dann auch dieses Erfolgserlebnis zu haben, wenn man auch mal länger irgendwie für was kämpfen muss. um das dann auch wieder mit diesen Phasen in Zukunft zu verbinden, wenn man länger dranbleiben muss, dass man weiß, oh ja, jetzt komm, jetzt würden, also dieses typische, jetzt würden die anderen aufgeben. So, jetzt sind die, wo die Loser halt sein lassen und ich mache jetzt weiter, weil ich weiß, irgendwann kommt's. Man muss es ja, sag ich ja, man muss ein bisschen frame für sich. Das sagt ja nicht, dass dann Loser sind, ne? Also bei anderen Sachen habe ich auch gesagt, ey, ist nichts für mich, ich hoffe so, ne? Das muss auch jeder wissen, was er bereit ist dafür. Aber du, es gibt Sachen, die sind anspruchsvoller und da ist auch okay, wenn man enttäuscht ist, aber wenn einem das was bedeutet, dann muss man sich halt zurücksetzen und sagen, so ein bisschen auch diesen prozessorientierte, dieses prozessliebende, weil man weiß, irgendwann werde ich den Vorteil daraus ziehen und andere hätten jetzt halt Schluss gemacht. Und dann gibt es ja auch Phasen, wo der Fortschritt vielleicht wieder leichter kommt und die Motivation wieder leichter kommt, aber wenn ich jetzt dranbleibe und mich auch ein bisschen zwinge und die Disziplin habe, dann wird das belohnt. Ich habe keinen Einfluss darauf, wann es passiert und wie schnell, aber ich weiß, wenn ich immer so weitermache, wird es irgendwann besser. Auch so ein bisschen sowas wie mit Normen erreichen oder bestimmte Werte, die man sich in den Kopf gesetzt hat oder was. Das ist nicht die Frage, wann und wie schnell ich das erreiche, sondern immer, ich bleib dran und mach den Job, damit das irgendwann von allein passiert. Und bei Anfängern, das scheint auch so der Konsens zu sein, ist es oft so, dass das noch nicht da ist. Die haben noch nicht dieses Prozess durchgemacht, um das damit dann zu verbinden. Dieses, ich quäl mich durch für was Gutes. Für die ist es nur, es läuft gerade alles so scheiße und nervt voll. Und weil die dann noch nicht diese Erfahrung gemacht haben, wie es sich anfühlt, wenn man dranbleibt und halt an anderen vorbeizieht, die dann vielleicht aufhören und du kriegst den Fortschritt und bist dann irgendwer, der nach 3 Jahren sagt, ich bin halt immer dran geblieben, ich quitte halt nicht. Oder ein Kona, der sagt, ich wollte mir halt bei der, ich push meine Leg Accessories, weil ich mir auf dem Wettkampf nicht sagen will, die 5 Kilo sind nicht gegangen, weil ich bei der Belt Squad immer Larifari gemacht habe. Ne? Das muss man manchmal erst kultivieren. Auch diese Routine ins Training zu gehen, dass es irgendwann Gewohnheit wird und dass man sich selber dieses coole Fundament baut, weil es einfach normal für einen ist, 4-mal die Woche trainieren zu gehen. Das muss man am Anfang mit diese prozessorientierten Ziele, mit, wie nennt man das Gegenteil, konkreten Zielen halt ersetzen. Dass man sagt, hey, ich will das Gewicht mal machen. Ich will mir auch vielleicht mal eine Motivation bauen, um das erstmal zu implementieren, um dafür zu sorgen, dass ich das erstmal 1-2 Monate mache oder sowas. Und das ist auch mein abschließender Rat zu den Anfängern. Falls ihr überlegt, sollte ich mal die Rep-Range ändern? Sollte ich mal eine andere Übung reinnehmen? Sollte ich mir vielleicht jetzt mal den neuen Gürtel kaufen und das Upgrade machen zu ordentlichen Sleeves oder zu ordentlichen Kniebeugeschuhen oder vielleicht hat man Flats, aber das sind so ein bisschen durchgetretene und man sagt, ich will mal, hebt euch das auf, wenn ihr ein richtiges Tief habt und gar keinen Bock mehr. Das ist meine Empfehlung für Anfänger, weil da ist es ein schönes Tool, dass man sagt, nee, ich mache das jetzt erstmal weiter, weil es läuft. Und dann, wenn man so gar keinen Bock mehr hat aufs Training, dann holt man sich das neue Paar Schuhe oder den neuen Plan oder ändert mal die Rep-Range oder macht eine neue Maschine oder Übung, auf die man Bock hat, damit man so ein kleines Ding hat, um dran zu bleiben. Und jetzt schaue ich den ultralangen Bogen, das ist auch dasselbe wie mit meinem, dass ich sage, ey, ich konzentriere mich jetzt mal ein bisschen mehr auf Schach, zieh da meinen Spaß draus und lass das weiter laufen. Und das Wichtige aber ist, dass man es weiter laufen lässt, weil dann freut man sich, wenn man wieder Bock hat, dass man es gemacht hat und dass man eine coole Startposition hat. Und irgendwann geht man da auch gelassener ran und dann läuft das auch von allein.
Ja, Schach-Crack werden ist offensichtlich the way to go. Wenn ihr auch die richtigen Züge machen wollt, wie Maxi beim Schach, dann meldet euch bei uns auf Instagram, um zu uns ins Coaching zu kommen. Gebt diesem Podcast hier 7 Sterne und hört unbedingt nächste Woche rein, wenn der Weltmeister-Coach, der Sheffield-Champ-Coach himself, Pavel Jozinski, uns hier seine Geheimnisse eröffnet. Schreibt uns gerne nochmal Themenempfehlungen, wenn ihr irgendwas habt, was wir mit ihm besprechen sollen. Schreibt uns das unbedingt auf Instagram und damit verabschieden wir uns aus der dieswöchigen Folge und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüssikowski.